Das muss man sich erst einmal vorstellen. Alle 1 bis 2 Sekunden verschwindet weltweit Regenwald in der Größe eines Fußballfeldes. Im Amazonasgebiet sind im Moment weniger die Abholzungen selbst als vielmehr die Waldbrände in den Fokus der Weltöffentlichkeit und der Weltpolitik geraten. Die Waldbrände haben heuer nämlich stark zugenommen, bedingt auch durch die Förderung der Agrarpolitik von Brasiliens Präsident Bolsonaro. Doch der Urwald Südamerikas ist nicht der einzige, der brennt. Weltweit gibt es zurzeit viele Brandherde. Deren Auswirkungen auf das Klima sind jetzt Thema im Morgengespräch bei Markus Kaserer.
Ganz genau, und dazu begrüße ich jetzt den Ökologen an der EURAG, Georg Niedrist. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Herr Niedrist, Sie beschäftigen sich ja normalerweise mit dem Einfluss des Klimawandels auf das Ökosystem im Alpenraum. Aber das, was derzeit in Brasilien passiert, kann einen Ökologen nicht kalt lassen. Warum sind denn Abholzung und Brände so gefährlich für das Weltklima?
Ja, es ist tatsächlich so, dass die Ausmaße wirklich besorgniserregend sind. Teilweise würde ich auch von dramatisch sprechen. Wir hatten ja zuerst, also im Juni, Juli, diese großflächigen Brände in der Arktisregion, nun den Brandherd im Amazonasgebiet. Die Zahlen sind wirklich beeindruckend. Also allein im Juli wurden zum Beispiel, schätzt man, 2200 Quadratkilometer abgeholzt. Das entspricht ein Drittel, ein Viertel der Fläche von Südtirol, also nur in einem Monat. Und damit hängen natürlich eine Vielzahl von ökologischen Faktoren und Konsequenzen zusammen, die wirklich sehr weitreichend sind.
Stimmt es tatsächlich, dass der Regenwald im Amazonas 20% des Sauerstoffs produziert, den wir benötigen?
Das stimmt, aber der Sauerstoff ist nur eine kleine Komponente. Ich würde sagen, andere Bereiche sind fast noch wichtiger.
Und zwar?
Zum Beispiel die Funktion im Wasserhaushalt. Ein Kollege hat das mal sehr treffend als die Waschküche der Erde bezeichnet. Das heißt, im Amazonas werden circa 20% des gesamten Süßwassers der Erde gespeichert. Wir haben im Amazonas eine ungeheure Artenvielfalt. Sehr viel CO2 wird im Amazonas bzw. in den Böden des Regenwaldes gespeichert. Allein diese drei Punkte machen das ganze Problem schon sehr deutlich.
Kann man also den Regenwald als eine Art Klimaanlage für die Erde bezeichnen?
Ja, ich würde es eher vielleicht so als eine Art Reservoir oder Vorratsspeicher bezeichnen, Vorratsspeicher für Wasser. Wenn wir diesen Regenwald nicht mehr haben, dann wird das Wasser nicht mehr in den Böden gespeichert, es wird nicht mehr in der Vegetation gespeichert und fließt ab. Ich würde es auch als Vorratsspeicher der Biodiversität bezeichnen. Man geht davon aus, dass wir allein im Amazonasbecken 5 bis 10 Millionen Arten haben. Davon kennen wir bis jetzt nur gerade mal ein Drittel. Das heißt, auch dort ist ein riesiges Reservoir und nicht zuletzt der Kohlenstoffspeicher. Man geht davon aus, wenn das absolute Katastrophenszenario eintreten würde und der ganze Amazonas würde sozusagen verbrannt werden, dann entspricht das der globalen CO2-Emission von 10 Jahren. Wir sprechen da wirklich von Dimensionen, die unglaublich groß sind.
Aber Wald gibt es ja auch in Europa genug, wenn auch natürlich flächenmäßig nicht so viel wie in Südamerika. Ist unser Wald für das Weltklima weniger wichtig?
Nein, das würde ich nicht sagen. Also unser Wald hat auch eine sehr wichtige Bedeutung für den Kohlenstoffhaushalt. In den Alpen ist er wichtig für Gefahren, Risikoreduzierung, ist sehr wichtig für den Wasserhaushalt. Aber der Wald im Amazonasbecken erstreckt sich einfach über riesige Flächen. Wir sprechen da von 100 Millionen Hektar. Wie gesagt, die enorme Biodiversität, die wir dort finden, und auch diese Wichtigkeit im Wasserhaushalt machen den Wald im Amazonasbecken zu was Einzigartigem.
Laut einer grafischen Darstellung der amerikanischen Weltraumbehörde NASA brennt es derzeit vielerorts auf der Welt, Amazonasgebiet, Sibirien, in Afrika sogar noch mehr als in Südamerika. Was ist mit diesen anderen Brandherden? Inwieweit sind die entscheidend?
Ich kenne jetzt natürlich nicht alle Brandherde im Detail, aber es ist natürlich so, dass überall dort, wo tropischer Regenwald aktuell noch steht, sehr viel Brandrodung betrieben wird. Der Amazonas ist vielleicht das bekannteste Beispiel, aber auch in Indonesien, im Kongo-Becken, in Angola, da wird sehr, sehr viel Brandrodung betrieben, um Flächen für Weidehaltung, für Palmölplantagen und so weiter zu schaffen.
Ja, da wirft sich natürlich die Frage auf, können wir mit unserem Konsumverhalten auch dazu beitragen, dass diese Rodungen zurückgehen, wenn wir denken, dass die Bauern dort Anbauflächen für Soja brauchen, weil Soja ja Futtermittel für Masttiere ist?
Ja, das ist ein sehr zentraler Punkt. Also zum Beispiel in Südtirol werden ca. 50% des Energiebedarfs für das Vieh über Kraftfutter abgedeckt, das zum großen Teil importiert wird und das wiederum zu einem großen Teil aus brasilianischem Soja besteht, und das heißt, natürlich wird durch eine intensive Viehzucht die Entwicklung dort unterstützt.
Würde es auch etwas bringen, wenn wir auf Dickholzmöbel für unseren Balkon verzichten?
Selbstverständlich. Sämtliches Tropenholz, auch wenn es noch so wetterbeständig ist, hat natürlich einen ökologischen Fußabdruck, den wir leider allzu gern nur verdrängen.
Kommen wir zurück zu den Bränden im Amazonasgebiet, also 80.000 allein in diesem Jahr, das sind ja nicht etwa Herz-Jesu-Feuer, sondern Brände gigantischen Ausmaßes. Tragen da auch die Brände selbst zur Erderwärmung bei? Ich denke da an die verdunkelten Städte, die man derzeit sieht.
Nicht unmittelbar. Also die Brände selbst heizen das Klima nicht an, aber natürlich durch das Freisetzen des CO2s, da werden gewaltige Mengen freigesetzt. Aus der Arktis hat man es inzwischen quantifiziert. Allein im Juni wurden da 50 Millionen Tonnen CO2 freigesetzt durch die Brände. Wenn man das vergleicht, das ist ungefähr das 20-fache, das Südtirol in einem Jahr emittiert. Also da werden schon sehr, sehr große Mengen freigesetzt. Es ist ja so, man muss ein bisschen unterscheiden. Im Regenwald sind die Brände größtenteils menschlich gelegt. In der Nordhalbkugel, also auf der Arktis, ist es im Sommer normal, dass es dort zu Bränden kommt. Nur heuer war es dort so extrem warm. Wir haben in Alaska über 30 Grad erreicht. Wir waren 10 Grad über dem Durchschnitt teilweise, dass sich dort die sozusagen natürlichen Waldbrände einfach viel, viel stärker entwickelt haben und Ausmaße angenommen, die in den letzten 30 Jahren also nie erreicht worden sind.
Herr Niedris, der Regenwald in Südamerika ist etwa 20 Mal so groß wie Deutschland. Was hätte das für Folgen für uns, wenn er verschwinden würde? Würden wir da ersticken?
Also unmittelbar nicht. Ich würde sagen, die ersten Leidtragenden sind die Einwohner in Südamerika direkt. Wie gesagt, wenn der Regenwald nicht mehr da ist, dann hat das gravierende Auswirkungen auf das Lokalklima dort. Auf die Niederschläge wurden ja schon in den letzten Jahren Trockenperioden festgestellt, die unüblich sind für das Amazonasbecken. Das heißt, die ersten Leidtragenden wären eigentlich die Brasilianer oder sozusagen die Direktanwohner. Aber natürlich, eine Fläche dieses Ausmaßes hat unmittelbar auch globale Konsequenzen und allein, wie gesagt, der CO2-Ausstoß, der dadurch in die Atmosphäre gelänge, würde reichen, das Ganze nochmal zu beschleunigen.
Wäre Aufforstung die beste Medizin für den Regenwald beziehungsweise für uns alle?
Aufforstung ist, würde ich sagen, eine Art Symptombekämpfung. Ich würde mal zunächst damit beginnen, dass man versucht, den verbliebenen Regenwald zu schützen. Aufforstung hilft natürlich, indem Bäume CO2 binden, aber es entbindet uns eigentlich nicht von der Verantwortung, nach Alternativen für fossile Treibstoffe zu suchen. Also es darf nicht sein, dass wir sagen, einfach ein paar Bäume mehr setzen und uns damit sozusagen die Hände reinwaschen.
Also Sie sagen, Aufforstung, abgesehen davon, dass es ja relativ lange dauern würde, wäre eher nur eine Verlagerung des Problems.
Also ich denke, Aufforstung ist sicher ein gutes Hilfsmittel, aber es braucht wesentlich stärkere Maßnahmen zum Einsparen der Treibhausgase. Es muss uns endlich einmal klar werden, dass unser Handeln, unser tägliches Handeln, wenn wir jetzt im Auto sitzen oder unser Brot mit einem sehr bekannten Nougat-Creme bestreichen, dass das Konsequenzen hat, auch wenn es das unbequem ist. Und ich möchte auch dafür appellieren, dass wir keine Angst vor Alternativen haben. Der Mensch ist ja grundsätzlich ein sehr neugieriges Wesen und ich glaube, wir haben sowohl die Mittel als auch das Know-how, Alternativen zu suchen und unser Problem selbst in die Hand zu nehmen. Aber wir müssen erkennen, dass wir Teil dieses Problems sind und dass das nicht andere sind, sondern dass wir vor der eigenen Haustür kehren müssen.
Herr Niedris, danke für das Gespräch.
Bitte gerne.
50% des Energiebedarfs für die Viehzucht wird in Südtirol über Kraftfutter abgedeckt, das größtenteils aus brasilianischem Soja besteht. Also das Schnitzel, das wir essen, hat durchaus auch etwas mit dem Regenwald zu tun, der bedroht ist. Das Interview mit dem Eurak-Ökologen Georg Niedrist gibt es auch als Podcast. Können Sie sich also noch einmal in aller Ruhe anhören. Gehen Sie dazu auf unsere Internetseite reissüdtirol.3.it, klicken Sie auf Podcast und auf Morgengespräch.